Sahnekratzer. Wir wollen heute miteinander über die Erziehung von Kindern zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland sprechen und auch über die psychologischen Folgen dieser Erziehung bis in die Gegenwart hinein. Sie sind Journalistin und Psychologin. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auch auf den psychologischen Aspekten der Erziehung von Kindern während der NS-Diktatur. Eine Person, die diese Erziehung erheblich beeinflusst hat, ist unter anderem Johanna Hara. Sie kam 1900 zur Welt und 1934 erschien ihr wohl bekanntester Ratgeber zu jener Zeit mit dem Titel »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Dazu muss man vielleicht einmal sagen, dass Johanna Hara eine Lungenfachärztin war und weder in Pädagogik noch in Pädiatrie ausgebildet war. Vielleicht zu Beginn des Gesprächs, bestimmt keine leichte Frage, aber vielleicht könnten Sie einmal so die Grundlagen dieser Erziehung, die Johanna Hara für Mütter gegenüber Kindern vorsah, beschreiben.
Ich habe mich nicht genauer mit dieser Kindererziehung beschäftigt, also von quasi größeren Kindern im Schulalter oder so. Also das, wofür sie quasi bekannt wurde innerhalb der psychologischen Szene, ist ihre frühkindliche Kindererziehung. Also sie hat Ratgeber geschrieben, die auch in so Reichsmütterschulungen etc. gelehrt wurden und verbreitet wurden, wie man mit Säuglingen umgehen soll. Da ist eben bemerkenswert und besonders die Bindungslosigkeit, die dabei gelehrt wird. Also das Kind soll schon sauber gemacht werden und gewickelt werden, aber man soll ihm ja nicht zu viel äffische Zuneigung, also äffisch jetzt in Anführungszeichen, also nicht zu viel Zuneigung, nicht zu viel Aufmerksamkeit. Die emotionale, die psychische Dimension fällt weg. Ein Mann, den ein Therapeut mir beschrieben hat, der bei ihm in Therapie war, wo auch rauskam, dass seine Probleme mit dieser Erziehung ihm zusammenhängen könnten, hat auch beschrieben, dass es so ein Tagebuch über ihn gab. Das ist Haras Stil. Alle Details wurden aufgezählt, aber nichts Emotionales, nichts Psychisches. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass auf emotionale Regungen, die bei so einem Kind ja vor allem durch Schreien oder Mimik und Gestik kundgetan werden, dass auf die nicht eingegangen wird. Sehr zentral ist immer, was man von ihr sagt, wenn ein Kind schreit, dann soll man es schreien lassen, das kräftigt die Lungen. Dabei wissen wir heutzutage, dass das für Kinder eine der wenigen Möglichkeiten ist, ihre Gefühle auszudrücken. Die können ja noch nicht reden, also schreien sie und machen was mit ihren Ärmchen und Beinchen. Und all das sollte eben ignoriert werden, damit das Kind nicht verzärtelt wird, nicht verweichlicht. Das war so das Entscheidendste. Und sie hat zum Beispiel so eine Körperstellung empfohlen, mit der man das Kind stillt, wo sich Mutter und Kind nicht anschauen können. Dieser direkte Augenkontakt, der so wichtig ist, sollte unterbunden werden. Einer der Kinderärzte, mit dem ich gesprochen habe, meinte auch, das ist natürlich praktisch, wenn man ein Kriegervolk heranziehen soll, wenn die keine Bindungen haben und irgendwie auch gestörte Emotionen, dann folgen die einfach so einem Führer vielleicht ein bisschen. Jeder normale Mensch würde ja registrieren, dass es irgendwie schon böse ist, was er da macht. Und wenn man aber so gestörte Emotionen hat, fällt dann das vielleicht nicht so auf.
Um daran noch einmal anzuknüpfen, in Haras Büchern heißt es ja unter anderem, dann, liebe Mutter, werde hart, fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Zitat Ende. Sie haben gerade schon erwähnt, dass es vor allem eine Erziehung war, die zu einer Bindungslosigkeit führen sollte. Gab es noch andere Aspekte, die mit dieser unglaublichen Kälte in der Erziehung, ja, ich sage mal, erreicht werden soll? Welche Konditionierung oder Ziele standen hinter dieser Erziehung?
Ich glaube, das Wesentliche ist schon, dieses eben keine Bindung an andere herzustellen. Das sind ja perfekte Krieger, Menschen, die keine Bindungen an andere Menschen haben. Menschen, die keinen Kontakt zu ihren Gefühlen haben, nicht merken, wenn sie sich als Soldaten irgendwie aufgeben im Krieg. Also Bindungslosigkeit hat ja ganz viele Folgen. Die führt dazu, dass man nicht so in Kontakt mit sich ist, dass man nicht so in Kontakt mit anderen ist. Das ist schon das Zentrale. Aber auch so eine Abhärtung und so eine Disziplinierung. Sie sagt ja immer, dass man nicht verweichlicht, ist ganz wichtig. Und das ist einer der Gründe, warum ich diese Recherche damals gemacht habe, weil man diese Gedanken heutzutage ja immer noch sieht. Also auch ein Freund von mir hat neulich ein Kind bekommen und da haben auch irgendwelche Tanten das dann gesagt, dass man aufpassen muss, dass man das nicht verhätschelt, dass man da sich nicht, dem nicht zu viel Zuwendung gibt. Also diese Verweichlichung, so eine Sache, die die Nazis nicht haben wollten. Die Spartaner in der Antike, die haben auch ihre Kinder so ein bisschen in diesem Stil erzogen. Das war ja auch eine Kriegergeneration, die ganz viel aushalten musste, ganz robust sein sollte. Und das war sicher ein Aspekt, der diesen Kindern antrainiert werden sollte.
bezogen auf diese Härte und den Drill, den es ja auch schon vor in diesem Buch von Johanna Hara, also vor 1934, auch in Deutschland gab. In einem ihrer Artikel sagt ein Wissenschaftler, dass man vielleicht sagen könnte, dass nur eine Kultur, die bereits eine gewisse Neigung zu solchen Ideen von Härte und Drill besitzt, dazu in der Lage ist, eine solche Erziehung durchzusetzen. Würden Sie dem zustimmen, dass eben diese Kultur ja eine solche Erziehung von Johanna Hara auch im Vorhinein ja wie schon geebnet hat?
Ja, sicherlich. Also das ist ja jetzt auch nicht so ganz neu, was sie da macht. Das ist nur eine neue Dimension mit dieser Bindungssache. Und so eine der Fragen ist ja auch, warum macht man sowas? Das sagt einem ja wirklich das Gefühl, wenn da ein Kind schreit, um Hilfe bittet, dass man sich ihm zuwendet. Eigentlich würde man von einer Reaktion ausgehen, die ganz normal ist. Vor allem erklärt es ja auch, weshalb auch diese Bücher von Johanna Hara, und das ist für mich fast das eigentlich Schlimme, sich auch nach der nationalsozialistischen Zeit noch verkauft haben. Also die wurden bis in die 80er hinein fast nochmal doppelt so viel wie während des Krieges verkauft, sodass wir insgesamt 1,2 Millionen Exemplare hatten. Und das fiel schon auf einen fruchtbaren Boden. Einer der Forscher hat gesagt, er glaubt, dass sicher nicht alle dem gefolgt sind, eben weil es so kontraintuitiv ist. Es ist ja wirklich grausam, so einem Kind seine Zuneigung zu verwehren, und das Kind ist ja absolut angewiesen darauf. Ein Therapeut meinte, er kann sich vorstellen, dass das zum einen Eltern waren, die wirklich glühende Nationalsozialisten waren, und zum anderen Leute, die vielleicht einfach überfordert waren. Mütter, die ihren Mann im Ersten Weltkrieg verloren hatten, die überfordert waren, die alleingelassen waren und die dann darin vielleicht Hilfe gesucht haben. Ja, es gab davor schon so eine Härte und so einen Drill, und es gibt ihn ja irgendwie auch danach. Insofern wird es hier eine solche Kultur gegeben haben. Es gibt so klassische Experimente, wie man testet, ob Kinder sicher oder unsicher gebunden sind. Das ist so eine Klassifikation in der Psychologie. Und mit sicher meinen wir im Prinzip alles, was gut ist. Die suchen Nähe, die wollen Nähe etc. Und mit unsicher meint man, dass Menschen Probleme haben, Nähe irgendwie zuzulassen oder so. Die geben sich dann sehr unabhängig oder eben sehr bedürftig und anhänglich. Und da fanden in Deutschland auffällig viele Menschen das gut, wenn die Kinder quasi unabhängig waren, was man aber international eher als unsicher einstufen würde.
Das heißt, wir haben vielleicht sogar mehrere Generationen, die von dieser Erziehung geprägt sind. Und dann stellt sich ja vor allem auch die Frage, welche psychischen Folgen eine solche Erziehung, wie sie unter anderem von Johanna Hara propagiert wurde, auf Kinder haben kann. Also wie entwickelt sich ein Kind psychisch, wenn es vor allem in den ersten Lebensjahren so behandelt wird, dass es keinen Raum für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Gefühle hat?
Diese Bücher, die waren natürlich entnazifiziert. Die wurden schon überarbeitet nach dem Krieg. Diesen Nazi-Jargon, der wurde schon eliminiert. Aber die Grundidee blieb dieselbe. Der erste Schritt wäre quasi, dass diese Menschen einfach Probleme haben, Nähe zuzulassen, richtige Nähe einzugehen. Und das waren ja im Prinzip auch die Symptome, mit denen die Menschen zum Psychotherapeuten gegangen sind, weshalb ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin. Dass es viele Menschen gab, die, als sie alt waren und das reflektiert haben, gesagt haben, sie schaffen es einfach irgendwie nicht wirklich, Nähe und Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und das ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis von uns Menschen. Und wenn man das nicht kann, dann kann das ganz viele Folgen haben. Das kann Depressionen haben, das kann Ängste haben. Also das kann sich sehr multiple äußern, diese Bindungslosigkeit. Nicht nur darin, dass man jetzt eben Schwierigkeiten hat, eine Bindung aufzubauen, sondern eben wirklich in so Sachen, in so diffuseren Sachen wie einer Depression oder einer anderen Form von Störung. Ich finde immer, wenn man sich so vorstellt, man ist so ein Baby und die einzige Äußerung, die man machen kann, sind zum Beispiel so Schreien oder Strampeln oder diese Dinge. Und die werden einfach ignoriert. Das war ja das Ziel der Haraschen Theorie, dass man das nicht so ernst nimmt, dass man das einfach ignoriert. Dann soll das Kind schreien, dann kräftigt das die Lungen, sagt sie immer. Aber der Mensch lernt natürlich, meine Bedürfnisse sind nichts wert. Das ist das, was dieses kleine Baby lernt. Und wir wissen ja, dass die ersten 2, 3 Jahre oder eben das Kleinkindalter ganz wichtig ist für die spätere Entwicklung. Und man kann jetzt zu diesen Haraschen Fällen, da kann man natürlich keine experimentellen Studien machen. Also man müsste das ja quasi heute machen mit Menschen und das wäre ethisch total unverantwortlich. Aber was vielleicht am ehesten experimentell zeigt, was passiert, wenn man die Bedürfnisse von Kindern ignoriert, sind die Untersuchungen, die in den rumänischen Waisenhäusern nach 1990 gemacht wurden. Bis 1990 gab es da eine Diktatur und dann wurde die aufgelöst und Forscher sind da auch hingegangen. Und es gab durch diese Diktatur eine ganz komische Politik, wonach es viel zu viele Kinder gab, die in Waisenhäusern waren, unter anderem, weil man nicht abtreiben durfte. Und diese Kinder wurden dann in Pflegefamilien untergebracht, andere blieben im Heim und man hat es verglichen mit Kindern, die ganz normal zur selben Zeit bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Man hat dann eben gemerkt, dass es Kindern, die innerhalb der ersten 2 Jahre in der Pflegefamilie gab, denen ging es signifikant besser als denen, die in diesem Waisenhaus waren. Aber es gab immer noch einen großen Unterschied zu denen, die bei ihrer Familie aufgewachsen sind. Und je länger sie im Heim waren, desto schlimmer war es auch. Und die Folgen, die diese Kinder hatten, die waren ein IQ-Mangel, also viel weniger IQ, viel kleineres Gehirn. Fast noch deutlicher als der IQ-Mangel war die sprachliche Fähigkeit, die ja auch oft was mit Sozialem zu tun hat. Was ich besonders interessant finde, was die da ganz oft beobachtet haben, dass die Kinder eben so ein komisches Nähe-Distanz-Verhältnis auch hatten. Also viel öfter sind diese Waisenhauskinder einfach Fremden hinterhergelaufen, die gesagt haben, komm mit, wo ein Kind, das irgendwie unter besseren Bedingungen aufwächst, nicht mitgelaufen wäre, wenn irgendein Fremder sagt, komm mit. Also das ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Die Kinder dort wurden jetzt sicherlich auch ein Stück weit körperlich vernachlässigt. Während bei der Johanna Hara, da mussten die Kinder ja schon sauber sein. Also diese Sauber- und Reinlichkeitssache war ja ganz groß dort. Aber die emotionale Sache war nicht. Und bei diesen rumänischen Waisenhauskindern, das waren auch ansonsten sehr schwierige Bedingungen, aber die haben schon was zu essen bekommen. Was man schon sagen kann, was sie halt gar nicht bekommen haben, war einfach eine Bindung, waren einfach Menschen, die sich mit ihnen beschäftigt haben bei Zuneigung. Und ja, das hat zu einer Verwahrlosung, zu einer kleineren Körpergröße, zu kleineren Gehirnen geführt. Kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen, aber das sind so die Sachen, wo wir quasi experimentell untersucht haben, was passiert, wenn Babys keine Zuneigung bekommen.
Um bei diesen psychischen Folgen zu bleiben und auch dieser Bindungslosigkeit, die jüngste Tochter von Johanna Hara, ihr Name ist Gertrud Hara, litt selbst lange Zeit an schweren Depressionen und erzählte auch davon in der Öffentlichkeit und setzte sich dabei auch sehr kritisch mit ihrer Mutter auseinander. Und in einem öffentlichen Interview sagte sie einmal, Zitat, offenbar hat mich das so traumatisiert, dass ich dachte, ich könnte nie Kinder erziehen. Zitat Ende. Kann man sagen, dass es für Kinder, die eine solche Erziehung erlebt haben, schwieriger ist, ein Kind liebevoll und einfühlsam zu erziehen?
Also ja, es ist sicher erstmal schwieriger. Weil man ja, also wenn man jetzt wirklich sich vorstellt, selbst so erzogen worden zu sein, dann ist das ja da ganz tief emotional verankert, dass man nicht reagiert auf Bedürfnisse von anderen und sicher auch auf die eigenen nicht. Es gibt sehr viel Forschung auch, die eben zeigt, dass man den Bindungsstil, also einen unsicheren oder einen sicheren, dass man den an die eigenen Kinder weitergibt, weil man anders nicht gelernt hat. Das gibt es einerseits. Andererseits gibt es mittlerweile, und das war jetzt in den letzten Jahren nochmal entscheidend, auch viel Forschung, die zeigt, dass man das schon reflektieren kann, wenn man da bewusst etwas dagegen macht, dass man dann schon bessere Eltern sein kann. Also da gibt es, glaube ich, viele Einzelbeispiele. Also wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, würde ich schon sagen, dass man diesen Stil weitergibt, auf jeden Fall. Aber wenn man das merkt und sich damit auseinandersetzt und eben gut aufpasst, dann kann es so sein, dass man in Stresssituationen schon in so ein altes Muster zurückfällt. Das auf jeden Fall, weil das einfach tief anerlernt ist und in Stresssituationen schimpft man sein Kind oder sagt, es soll nicht so jammern. Aber wenn man reflektiert und ruhig ist, dann geht es besser. Da gibt es zum Beispiel auch der Karl-Heinz Brisch aus München, das ist ein Kinderpsychiater, Therapeut, der hat auch so ein gut erforschtes Programm aufgelegt, wie man solchen Eltern das beibringt. Das heißt, man kann das quasi schon lernen. Also er hat das nicht spezifisch auf Haare, aber auf Eltern, die damit Probleme haben, hat er so ein Erziehungsbindungsprogramm aufgelegt zum Beispiel. Aber wenn man es nicht reflektiert, sind das einfach so Überzeugungen, die in einem drin sind und weitergegeben werden.
Wie könnten solche Reflexionen darüber aussehen? Also wie könnten sich dann nachfolgende Generationen von diesen Bindungsstörungen lösen?
Also man kann auf so einer strukturell-politischen Ebene vielleicht sagen, dass, als ich das Thema damals recherchiert habe, vor 5 Jahren, da meinten diese Leute, mit denen ich recherchiert habe, eben, dass sie interessant finden, dass das Thema jetzt erst aufkommt. Und jetzt quasi auch, wo dann die Therapeuten ja nicht mehr die Kinder der Betroffenen sind, sondern vielleicht die Enkel oder zumindest, also zumindest Menschen, die weiter entfernt davon sind, sodass man das überhaupt erstmal an sich ranlassen und bearbeiten kann. Und sie meinten eben, dass mehr und mehr in den psychotherapeutischen Ausbildungen das zum Thema kommt, dass man quasi ganz lange darüber erstmal nicht sprechen konnte, weil es so hart ist. Und insofern merkt man mittlerweile, dass je mehr Abstand dazu ist, man das vielleicht auch aussprechen kann. Also kann man sich auch vorstellen, wenn jetzt meine Großmutter so erzogen worden wäre, hätten meine Eltern sicher ein größeres Problem damit, darüber zu reden, weil die ja noch unmittelbarer betroffen wären, als ich, die noch mal eine Generation weiter davon entfernt bin. Also das nur zum Allgemeinen, dass eben viele gesagt haben, dass sie interessant finden, dass das erst jetzt aufkommt. Und individuell, also normalerweise geht es einfach immer darum, zu sehen, wie man reagiert, das zu reflektieren und beim nächsten Mal anders zu machen.
Johanna Haras Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind wurde ja, du hattest es vorhin schon erwähnt, 1987 unter dem Titel Die Mutter und ihr erstes Kind, zuletzt unter Mitwirkung von der Tochter von Johanna Hara, Anna Hutzel, herausgegeben. Wie schätzen Sie den Einfluss der Erziehungsmethoden von Hara in der Gegenwart ein?
Viele Forscher, mit denen ich da gesprochen habe und Therapeutinnen, sagten, dass ihnen das einfach in so Kommentaren auffällt, wenn sie so hören, wie einfach Mütter und Väter über ihre Kinder sprechen und wie über Kindererziehung gesprochen wird. Das ist eben so dieses, was wir alle kennen, ist ja dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder so. Immer diese Erziehung zur Härte, zur Disziplin. Und für die findet man sicher noch viele Beispiele. Also man kann ja auch sagen, dass irgendwie so eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, darauf basiert, dass wir uns disziplinieren und hart sind und nicht immer nur unseren Gefühlen nachhängen. Und manche, mit denen ich da gesprochen habe, gehen auch weiter und meinen, dass die hohe Scheidungsrate oder auch Burnout, wo man ja auch über die Grenzen seines Körpers geht, dass man sowas auch damit erklären könnte. Die haben wir jetzt allerdings in anderen westlichen Ländern auch